Herzlich willkommen zum Sustainable Podcast mit Berle und Jens. Hallo nach Niedersachsen. Hallo Lukas, grüß dich.
Moin Jens, schön, dass ich da sein kann.
Lukas, du bist von Zukunft Moor. Zukunft Moor, da steckt ja schon einiges an Moor drin. Was macht Zukunft Moor? Was macht ihr?
Wir als Zukunft Moor sind das Startup zur Wiedervernässung und Bewirtschaftung von Moorflächen. Das heißt, wir gehen die Herausforderung an, dass 7,5% der deutschen Treibhausgasemissionen aus trockengelegten Moorflächen kommen. Das ist mehr als die Stahlindustrie, das ist 25 Mal der inländische Flugverkehr. Und die Herausforderung ist, dass wir 95% unserer Moorflächen trockengelegt haben in Deutschland. Und dadurch kommen Kohlenstoff und Stickstoff aus dem Boden, verbinden sich mit dem O2, also dem O2, dem Sauerstoff, und werden dadurch zu CO2 und Lachgas. Und um das Ganze zu stoppen, müssen wir wieder vernässen. Und um das zu schaffen, brauchen wir die Landwirtschaft, denn die bewirtschaften einen Großteil dieser trockengelegten Moorflächen. Und wir als Zukunft Moor sagen, dem Landwirt oder der Landwirtin können wir nicht einfach die Fläche wegnehmen, nass machen und dann sagen, du kannst jetzt bei Edeka arbeiten, sondern wir brauchen Geschäftsmodelle, damit die Fläche in der Produktion bleibt. Und das machen wir. Wir bauen landwirtschaftliche Betriebe auf und bewirtschaften diese nassen Moorflächen, um die Flächen weiter in der Produktion zu halten.
Da hast du sozusagen eine Frage auch schon vorweggenommen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie viel ist denn sozusagen schon trockengelegt? 95% in Deutschland der Moorflächen sind trockengelegt. 95%. Und was ist daraus geworden? Also ist da jetzt ganz blöd gefragt immer Torf draus geworden oder wird das anders genutzt? Was passiert damit?
Genau, die Historie von der Trockenlegung der Moorflächen ist tatsächlich ziemlich spannend. Das ist auch eine kulturelle Leistung, die da passiert ist. Vor allem nach den Weltkriegen hat man trockengelegt, um darauf Nahrungsmittel anzubauen. Das passierte zum Beispiel ganz stark im Emsland, mit dem großen Emslandplan, damals finanziert mit dem Marshallfonds. Und man hat es trockengelegt für Landwirtschaft, aber auch Besiedelung. Tatsächlich ist auch der erste Berührungspunkt, den ich mit Mooren hatte, damals in meiner Schulzeit gewesen, weil ich immer wusste, meine Schule steht auf einem trockengelegten Moor und sinkt 0,1 Millimeter pro Jahr. Da wusste ich noch nicht, welche Auswirkungen das Ganze auf unser Klima hat und auf die Umwelt, aber ich wusste, da sinkt etwas und es wurde mal trockengelegt. Und dann gibt es natürlich neben Besiedelung, Landwirtschaft, auch Forstwirtschaft auf trockengelegten Moorflächen. Das passiert ganz viel in Skandinavien, zum Beispiel in Schweden, aber auch Torfabbau, was eben früher genutzt wurde, um zu heizen, aber auch genutzt wird, um unsere Blumenerden und Pflanzenerden damit zu nutzen, damit unsere Pflanzen produktiv wachsen.
Du hast jetzt ja schon gesagt, dass das im Emsland vor allem vorkommt. Meine ganz doofe Frage, aber wo in Deutschland sind die meisten Moore trockengelegt? Weil so im Alltag hat man damit jetzt ja nicht so viel zu tun und oder weiß es vielleicht einfach nicht.
Ja. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr mal von Berlin nach Hamburg fahrt, guckt mal aus dem Fenster, wenn ihr da einen Gullideckel auf dem Acker seht, dann wisst ihr, da ist ein trockengelegtes Moor, weil da pumpen wir für sehr viel Geld das Wasser raus. Man sieht tatsächlich trockengelegte Moorflächen ganz oft nicht. Wir haben so 6 Moorbundesländer, kann man sagen. Das ist Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, dann Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg. Und es ist tatsächlich sehr krass, wie die Auswirkungen sind. Also in Mecklenburg-Vorpommern kommen 40% der Treibhausgasemissionen aus trockengelegten Moorflächen. In Niedersachsen sind es 20%. Also es macht einen relevanten Anteil aus, weil nämlich sobald ich das trockenlege, kommen laufen diese Treibhausgasemissionen raus, bis diese Torfschicht weg ist, weil Torf ist nichts anderes als die Vorstufe zu Kohle, ist die Vorstufe zu Öl.
Und warum hat es, sag mal, so lange gedauert, bis Menschen darauf kommen, sozusagen diese Moore wieder zu vernässen? Also ich gehe jetzt gar nicht auf euch oder meine jetzt gar nicht euch oder so, aber warum hat das so lange gedauert? Weil der Effekt war, glaube ich, schon länger bekannt, oder? Dass Moore sehr viel binden können und gut sind, oder?
Ehrlicherweise, also ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, warum wir uns so schwer tun, wieder zu vernässen. Tatsächlich ist im öffentlichen Diskurs, also in der Landwirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, reden wir noch gar nicht so lange über Moore. Also vor dem Wechsel in der Bundesregierung konnten sich zum Beispiel das Landwirtschafts- und das Umweltministerium gar nicht auf eine gemeinsame Moorstrategie einigen, weil man gesagt hat, okay, die Landwirtschaft, da lassen wir komplette Freiwilligkeit. oder machen wir gar nichts. Und am Ende gab es zum Beispiel gar keine gemeinsame Strategie des Umweltministeriums und des Landwirtschaftsministeriums, obwohl ich ja die Landwirtschaft brauche, weil eben 80% fast bewirtschaftet werden von diesen trockengelegten Moorflächen. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es noch gar nicht so lange. Also damals, als man trockengelegt hat, hat man noch nicht gewusst, was für eine Auswirkung das aufs Klima hat. Es gibt Forschung dazu, dazu zählt das Greifswald-Moorzentrum und weitere Institutionen, die sehr viel dazu machen. Aber bis das durchdringt, dauert das natürlich auch eine Weile. Und ich denke, insgesamt kann man das vergleichen mit dem Kohleausstieg. Also wir haben damals auch für den deutschen Wirtschaftswachstum Kohle aus dem Boden geholt und damit ja nicht auch gesorgt, dass wir wirtschaftlichen Aufstieg hatten. Wussten aber nicht, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die daraus entstehen, natürlich viel teurer sind als das, was man damit bewirkt. Und so wie der Kohleausstieg jetzt funktioniert, muss man wahrscheinlich auch über die Moorflächen nachdenken, weil es ein riesiger Transformationsprozess ist. Und man gleichzeitig nicht sagen darf, ihr, die da Kohle aus dem Boden geholt habt, ihr seid schlechte Menschen und eure ganze Biografie, auch was über Generationen ging, war schlecht. Genauso wenig darf man jetzt der Landwirtschaft oder die Menschen, die über Generationen diese Gebiete trockengelegt haben, über die letzten 200 Jahre teilweise, darf man jetzt auch nicht sagen, das ist schlecht, was ihr da alles gemacht habt, sondern wir müssen jetzt Auswege finden, damit wir vor allem in ländlichen Regionen Strukturwandel hinbekommen.
Kann das vielleicht auch sogar daran liegen, also ist jetzt nur meine Vermutung auch, dass Menschen auch immer so ein bisschen so zwiegespalten beim Mooren sind. Also ich glaube, das ist einfach so es gibt ja so Urängste, ne? Und ich glaube, so eine Urangst ist bei Menschen vor Mooren, wahrscheinlich auch herbeigeführt von diversen Krimis, englischen Krimis, wo praktisch dann Moore vielleicht auch eine Rolle spielen. Ist das auch so ein Effekt? Also es gibt das ja auch bei anderen Lebewesen, zum Beispiel bei Wölfen, die dann auch mal wieder so eine Urangst hervorrufen, die aber eigentlich unbegründet ist. Wie kommt denn das bei Mooren, dass Menschen Angst haben vor Mooren?
Total. Also das Erste, was ich dachte, als wir Zukunft Moor gestartet haben, dachte ich, wie kann ich Moore eigentlich sexy machen? So. Deswegen war auch das eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, war, auf LinkedIn und Social Media Kommunikation zu starten, um zu sensibilisieren, wie toll eigentlich Moore sind, was die für Ökosystemleistungen haben, dass die zum Beispiel dafür sorgen, dass meine Gegend nicht trocken ist und bei Dürren große Probleme hat, sondern Wasser halten kann, welche Tierwelt da kommt, also welche Schönheit es von Mooren gibt. Und du hast völlig recht, das, was du gesagt hast, kulturell verankert ist die Moorleiche, ist irgendwie das Gedicht von Annette Droste-Hülshoff, ist wie schwer es ist, durch das Moor zu wandern und ist wirklich dieses dunkle, sumpfige und so weiter. Und das muss man natürlich umdrehen in was Positives. Und genau das versuchen wir auch mit Zukunft Moor. Ist halt ein Moor, wenn ich das wieder nass mache, bedeutet das nicht automatisch Sumpf oder Ähnliches, sondern es bedeutet neue Wertschöpfung. Es bedeutet, dass zum Beispiel wir als Zukunft Moor, wir bauen Torfmoos an, was das einzig regional anbaubare Produkt ist, was den Torf in Erden ersetzen kann, wo Politik und Markt sagt, ihr müsst da raus. Aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel Schilf und Rohrkolben, womit ich Dämmplatten machen kann. Das heißt, regionaler Anbau von Rohstoffen für nachwachsende Rohstoffe, die ich für die Bauindustrie nutzen kann. Man kann noch viele andere Sachen machen, wie Nahrungsmittelproduktion, wie Fasern für Verpackungen und Kartonage. Also dieses Bild vom Moor weg von gruselig und hier Sumpf und hier stirbst du, wenn du Pech hast, so hin zu neuer Wertschöpfung und Leuchtturmprojekten in den Moorregionen. Das ist auch das, was Zukunft Moor anstrebt.
Das ist ja schon ganz konkret. Also wenn ihr sagt, also ihr könnt da sozusagen auch was anbauen, ich glaube, dann wird es natürlich für viele auch sozusagen nochmal wieder greifbarer, dass Menschen auch sagen, also das hat ja auch irgendwie wirtschaftlich so einen Effekt. Also die werden nicht nur wieder vernässt, die Moore, sondern ich kann sogar was daraus machen. Wie reagieren da die Menschen darauf? Oder wenn ihr Gespräche jetzt führt, also beispielsweise mit Landwirten, ja. Landwirtinnen, sagen die das, verstehen die das und sagen, das können wir uns vorstellen?
Wir sprechen tatsächlich mit sehr vielen Landwirtinnen und Landwirten seit fast über 2 Jahren inzwischen, sind bei den Moorgipfeln, weil so nennt man diese Treffen von sehr vielen Landwirtinnen und Landwirten und auch Wissenschaft ist da und das Landvolk. Und tatsächlich ist es so, dass die Menschen offen sind. Viele haben schon Projekte gemacht, Versuche gemacht, was passiert mit meiner Fläche, wenn ich das Wasser zurückführe, um eben die Treibhausgasemissionen zu stoppen. Viele wissen, es muss sich etwas ändern. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel die Bund-Länder-Zielvereinbarung für Klimaschutz durch Moorschutz, die sagt, wir müssen in Deutschland oder die Moorbundesländer sollen oder insgesamt Deutschland soll bis 2030 5 der 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduzieren. Das klingt jetzt erstmal wie eine abstrakte Zahl. Was bedeutet das? Bis 2030 müssten wir 250.000 Hektar wieder vernässen. Klingt auch wieder eine abstrakte Zahl. Wer wie ich ursprünglich aus Baden-Württemberg kommt, kann, glaube ich, damit was anfangen, wenn ich sage, das ist so 250.000 Hektar, das ist fünfmal der Bodensee. So. Das müssen wir schaffen, um diese Zielvereinbarung zu erreichen. Und die Bundesländer machen da auch schon was. Die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sensibilisieren Landwirtschaft vor Ort. Also wenn wir mit denen sprechen, dann ist das auch nicht komplett neu. So. Und wenn wir aber mit denen sprechen, dann sagen die, okay, was macht ihr? Und wir sagen, wir machen Paludikultur. Also Paludikultur, auch wieder ein Fachbegriff. Paludi heißt Morastsumpf. Kultur ist die Bewirtschaftung, also die Bewirtschaftung nasser Moorflächen. Und dann sagen viele, ja, kenne ich, aber das gibt's ja noch nicht. Das ist ja noch Theorie. Und das ist tatsächlich so. Wir haben diese Paludikultur, hat man übrigens auch eingeführt, damit es nicht Sumpfwirtschaft heißt. Also so viel zu Begrifflichkeiten und Moordüster und so. Deswegen dieser schöne Begriff. Das gibt's in der Wissenschaft. Es gibt Testflächen. Es gibt hier ein kleines Gebiet mit Rohrkolben. Da wird seit langem an Torfmoose geforscht. Hier gibt es Pilotprojekte. Aber es gibt's noch nicht in einer Größe, wo gestandene landwirtschaftliche Betriebe sagen, okay, das ist ein Geschäftsmodell, das ich annehmen kann. Viele warten und sagen dann, okay, ich finde es gut, dass ihr da reingeht. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, das ist schon irre, weil heute einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zu starten, da sind vor allem am Anfang hohe Investitionskosten. Und die Reaktion ist dann erstmal, okay, wir gucken mal, was ihr macht. Und wir als Zukunft Moor sagen auch, wir wollen eigentlich eine ähnliche Geschichte erreichen wie damals mit den Biogasanlagen. In den 2000ern wollte auch niemand die Biogasanlage bauen. Dann hast du gesehen, das hat jemand gebaut, der hat damit Geld verdient. Der Sohn oder die Tochter hat einen schickeren Mercedes gefahren. Plötzlich haben alle Biogasanlagen gebaut. Und das Gleiche wollen wir machen. Wir gehen in Vorleistung. Wir werden auch Fehler machen. Wir zeigen, wie es funktioniert. Und wir wollen dann mit dem Wissen auch andere befähigen. Und die, mit denen wir sprechen, die sagen, okay, krass, wenn ihr das schafft, dann sind wir dabei. Aber beweist es mir erstmal. Auch weil es für die natürlich ein viel größeres Risiko ist, plötzlich irgendwie die Milchkuh oder Ähnliches abzuschaffen, als für uns jetzt als Startup, das von außen kommt.
Super spannend. Ihr seid jetzt mittlerweile auch schon 6 Leute auf der Website, vielleicht seid ihr auch mehr. Kannst du ja gleich nochmal kurz berichten, wie seid ihr denn da alle zu gekommen? Also seid ihr alle schon aktiv gewesen in der Forschung bezüglich Moore oder habt ihr spontan euch zusammengesetzt und die Idee entwickelt? Ja,
genau, kann ich mal ein bisschen vom Hintergrund erzählen. Also Zukunft Moor ist so entstanden, dass wir damals überlegt haben, wie kann man denn die Wiedervernässung beschleunigen? Also wir haben gewusst, okay, Moore sind ein riesiger Hebel. Also man hat auf der Welt, 30% Wald, 3% Moore, aber die 3% Moore speichern doppelt so viel CO2 wie die gesamte Biomasse der Erde. Und überall auf dieser Welt hast du das gleiche Problem, sei es in Indonesien, Kanada, Russland oder eben in Niedersachsen, wo wir als Zukunft Moor sind. Es wird trockengelegt, damit das bewirtschaftet wird oder damit eben die Ressourcen aus der Erde wie Torf genommen werden, überall. Und wir haben gesagt, okay, Politik braucht viel zu langsam. Also wir müssten eigentlich, um die Klimaziele einzuhalten, das ist nochmal ein anderes Ziel, als die Bundesregierung und die Bundesländer sich gesetzt haben, müssten wir jährlich 50.000 Hektar wiedervernässen. Das ist von der Größe die Hälfte von Berlin. Wir sind gerade bei maximal 2.000 Hektar. Sprich, wir haben einen Unterschied von 96%. Und wir haben uns damals gefragt, wie können wir das beschleunigen, wenn Politik das nicht hinbekommt und Freiwilligkeit es nicht hinbekommt. Und ich sage immer, du kannst die Menschen, um nachhaltig zu werden, kannst du nicht sagen, du musst die 17 Sustainable Development Goals einhalten, sondern musst beweisen, kannst du Geld einsparen oder Gewinne erzielen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, damals Florian Forstmann, der vor langer Zeit die Maltheus Group hochgezogen hat, Nico Wesch, der Management-Investment-Erfahrung hat bei IBM, Airtel und so weiter. Der Paul Waldersee, der Landwirt in unserer Gleichung, der schon größere Betriebe gemanagt hat, und auch Julia Kasper dabei, die schon Startup in der Holzwirtschaft gegründet hat und aus einem Familienbetrieb kommt. Und dann haben wir noch unsere Josie in Rostock, die unsere Kommunikation macht. Wir haben lange geforscht, so was ist der Hebel? Wir haben uns verschiedene Märkte angeschaut. Ist es die Dämmstoffindustrie? Sind es die Naturfasern? Ist es Energieproduktion? Ist es, sind es Cranberries, die wir machen sollen? So kann man auch machen. Und wir sind dann eben auf Torfmoose gekommen. Warum? Weil wir sagen, du hast eine klare Herausforderung bei der Erdenindustrie. Die Erdenindustrie nutzt heute noch zu 61% Torf. Torf ist klimaschädlich. Politik sagt, bei Hobbyerden, also das, was wir alle zu Hause haben in unserem Blumentopf für den Basilikum, soll 2026 aus dem Torf ausgestiegen werden, 2030 bei Profisubstraten. Das ist das, was im Gewächshaus kommt, um unser Gemüse anzupflanzen. Dort soll kein Torf mehr eingesetzt werden. Unternehmen wie die Rewe Group, wozu auch Thun Baumarkt und Penny kommt, gehört, die sagen schon, dieses Jahr soll kein Torf mehr drin sein. In UK gibt es schon ein Torfverbot. Bis 2030 soll es bei letzten Kulturen wie Pilze komplett verboten sein. Und die Erdenindustrie steht vor der großen Herausforderung. Sie nutzt eben noch zum Großteil Torf und es gibt keine Torfalternativen. Also die Torfalternativen, die es gibt, sind Grünkompost, Holzfasern, Rindenhumus und Kokosprodukte, die alle nicht komplett den Torf ersetzen können. Das Einzige, was es eins zu eins ersetzen kann, ist Kokosmark, muss aus Indien, Sri Lanka importiert werden und wird umweltschädlich hergestellt. Und die sagen alle, wir haben 3/4 Jahr Marktforschung gemacht, die sagen alle, wir brauchen euer Torfmoos für unseren Torfausstieg. Und wir hatten das große Glück, dass wir seit Tag 1 mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, mit dem Grafstadt-Moor-Zentrum, mit der SUKO-Stiftung. Und es gibt eine Testfläche in Hankhausen, Rastede, die Torfmoos seit 12 Jahren erforscht und mit der wir eng zusammenarbeiten, die uns auch sagen konnten, wie könnt ihr das skalieren? Und so sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt gerade dabei sind, unseren ersten landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Also in enger Zusammenarbeit mit einer harten Marktanalyse, mit wie können wir mit dem, was die Wissenschaft macht, in den kommerzielle Nutzung zur Marktreife führen, um jetzt das Ganze zu skalieren, um Paludikultur und die Torfmoosproduktion als ein erfolgreiches Beispiel skalieren zu können.
Das wäre auch noch so meine Frage gewesen, warum gibt es überhaupt noch Torf? Aber du hast es jetzt schon super beantwortet und wie lange noch? Weil ich mich dann frage, wo kommt denn der Torf? Wo kommt denn der Torf jetzt noch? Kommt der aus Deutschland? Wenn ich jetzt sozusagen irgendwo im Baumarkt Torf kaufen würde, würde der auch aus Deutschland kommen? Oder?
Hälfte, Hälfte ungefähr. Also die eine Hälfte wird in Deutschland noch abgebaut. Wir haben noch so ungefähr 8000 Hektar. Vor allem Niedersachsen, die Torfabbaugenehmigungen laufen aber aus. Die andere Hälfte wird vor allem der Großteil aus dem Baltikum importiert. Da haben wir ganz andere Debatten darüber tatsächlich als in Deutschland. Im Baltikum gibt es, glaube ich, aktuell auch andere Herausforderungen. Und genau so ist ungefähr die Hälfte, wo der Torf aktuell herkommt.
Aber es ist absehbar, dass es sozusagen dann ein Verbot gibt oder Verbote und es dann, es muss ja Alternativen geben. Das ist ja oft dann so, dass sich dann Industrie erst bewegt, wenn es dann Verbote gibt und die absehbar sind. Das wird bedeuten, also es wird wahrscheinlich auch noch andere geben, die dann da aktiv werden und irgendwie jetzt auch schon forschen. Und also glaubst du, dass das dann wirklich, sagen wir mal, ab 2030 so ist, dass es dann einfach genug Torfmoose und andere Möglichkeiten gibt, um den Torf zu ersetzen? Also ist das realistisch?
Also die Bundesregierung sagt, sie drängt darauf. Also es gibt noch kein vorhergesehenes Verbot oder Ähnliches. Ich würde es in der aktuellen Situation auch für wahnsinnig schwierig bis kaum durchsetzbar finden, weil wir haben 80 kleine und mittelständische Unternehmen ungefähr in Deutschland, hatte ich mal gelesen, die Erdenproduzenten sind. Und wenn du heute auf morgen Torf verbieten würdest, hätten wir keine Erden mehr. So, das ist. Und ich finde, wenn wir über Transformation sprechen, wenn wir über Klimapolitik sprechen, dann ist eine Transformation plus dann erfolgreich, wenn ich gleichwertige Alternativen habe. So, ich kann aus dem Verbrennen nur aussteigen, wenn das Elektro, wenn das Elektroauto auch marktfähig ist. Und aktuell ist es so, dass wir de facto keinen Torfmoos haben. Torf wird eben ersetzt durch Grünkompost, durch Holzfasern. Im geringen Anteil in der deutschen Produktion durch Kokosmark, ich bin gerade mal 2% ungefähr. reicht es nicht aus. Das Torfmoos ist das Einzige, was den Torf ersetzen kann und regional angebaut werden kann. Warum? Also ich kann allen mal empfehlen, nach Niedersachsen zu den Hochmooren zu gehen und dort spazieren zu gehen. Das ist wahnsinnig schön, oder wandern eher. Und dort wächst das Torfmoos ganz natürlich. Also das Torfmoos ist eine natürliche Kultur, die darauf wächst. Wir haben leider alles trockengelegt, deswegen gibt es das nicht. Und wir müssen unsere Hochmoorflächen, die aktuell landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, wiedervernässen, das anbauen. Aktuell importieren wir Torfmoos vor allem aus Chile. Dort wird es aus der Wildnis gepflückt. Man darf sich nicht anschauen, wie das da gepflückt wird und wie die Wildnis danach aussieht. Und wir haben, wenn wir Torfmoos in Deutschland anbauen, haben wir eine Win-Win-Win-Situation. Wir haben zum einen schaffen wir neue Einkommen für die Landwirtschaft in Hochmoorregionen, was dazu führt, dass eben keine Regulatorik oder Ähnliches kommt, wo man sagt, es gibt in Zukunft Benachteiligung oder sogar Verbote, organische Böden als Moorböden zu bewirtschaften. Also wir schaffen im Gegensatz zum Kohleausstieg nicht Ende hier der Bewirtschaftung, sondern wir schaffen eine neue Bewirtschaftung. Das Zweite ist, wir lösen das Problem der Erdenindustrie, weil wir den Torfausstieg ermöglichen. Und die dritte Industrie, die dazu noch kommt, ist ja, und dann wird spannend, ist die, also Torfmoos ist Ausgangsstoff für Erden und die Erdenindustrie verkauft das eben an den Gartenbau. Und der Gartenbau kann dann klimafreundliche Pflanzen produzieren. Und dann gibt es nämlich auch klimafreundlichere oder klimafreundliche produzierte Lebensmittel für uns, weil wir damit ja auch Gemüse und Co. anbauen. Und sprich, wir haben da drei Branchen, die davon profitieren. Und am Ende profitiert vor allem Klima und Umwelt, weil die Treibhausgasemissionen nicht nur durch die Wiedervernässung reduziert werden, sondern auch durch die Substitution des Torfs. Und in der Region habe ich die wichtigen Ökosystemleistungen wie Wasserrückhalt oder eben Rückhaltebecken bei Starkregen, aber auch Wasserrückhalt gegen Dürre und Co.
Ich habe eine ganz andere Frage, und zwar, wie finanziert ihr euch derzeit und was für Kosten kommen da auch für Landwirte zum Beispiel auf die zu, wenn die jetzt gerne das mit euch machen wollen und vielleicht auch sucht ihr Unterstützer seit dem Crowdinvesting aktiv? Wie stellt ihr euch da auf oder wie stellt ihr euch das auch zukünftig vor?
Ja, Zukunftsmoor war bisher aus Eigenmitteln finanziert tatsächlich und wir haben gerade sehr erfolgreich eine Finanzierungsrunde geschlossen, weil sehr viele aus unterschiedlichen Bereichen Business Angels an uns glauben, was mich wahnsinnig freut als Geschäftsführer und einer der Gründerinnen und Gründer und Mitgeschäftsführer, weil gerade in einer Situation, was wir erleben in Deutschland bei den Startups, ist, dass ganz viele landwirtschaftliche und auch in der Food-Industrie Startups gerade eben keine Anschlussfinanzierung bekommen, dass viele Probleme haben und gerade in diesen Sektoren Food-Industrie, Landwirtschaft, ich sage immer, ich brauche halt keine Software. Ich mache halt was da draußen mit den Händen. Und während andere irgendwie nach 4 Jahren den Exit machen, mache ich nach 4 Jahren die erste Ernte. Und ich bin sehr froh, dass Menschen an uns glauben, an unser Geschäftsmodell glauben, dass es rentabel ist. Es ist auch sehr rentabel, gerade im Vergleich zu trockengelegten Moorflächen. Und da rein investieren, also da haben wir gerade die Finanzierungsrunde geschlossen, sind aber noch offen dafür. Andere Wege, die wir gerade angehen, sind tatsächlich Kohlenstoffzertifikate, womit wir einen Teil der Kosten versuchen zu refinanzieren, weil man die dadurch erstellen kann, durch die Wiedervernässung. Und wir sind natürlich auch in Gesprächen mit, oder fangen jetzt gerade Gespräche mit Banken an. Wir sind aber offen für alle, die mit uns die Moortransformation voranbringen wollen, weil da ist noch so viel Zauber drin, was da alles gemacht werden muss. Wir bauen gerade den ersten landwirtschaftlichen Betrieb auf. Wir wollen skalieren. Es wird Investitionen ins Monitoring über Drohnen geben, in Maschinierung, die neu kommen muss, in die Saatgutproduktion. Wir reden da gerade mit Gewächshausbetreiber und gerade für unser Geschäftsmodell sind die anfänglichen Investitionskosten wahnsinnig hoch.
Das klingt so, also da habt ihr einiges vor, aber es klingt auch irgendwie alles plausibel. Es klingt so, als ob es umsetzbar wäre. Und aber du hast ja auch schon angesprochen, irgendwie, also es ist dann schon sozusagen gepaart mit neuer Technik eben auch, so sage ich mal jetzt. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, neuer Technik, aber also wenn du praktisch dann Drohnen im Einsatz hast oder praktisch das auch besser monitoren kannst. Aber vielleicht nochmal eine andere Frage. Also bei den Mooren geht es ja auch immer tatsächlich darum, dass es ja die Leute auch irgendwie mitnehmen muss. Also die Leute, die sozusagen jetzt im Supermarkt einkaufen, also ich glaube schon, dass ihr die Landwirtinnen gut überzeugen könnt und auch andere und so weiter, dass die Leute sozusagen auch mitgenommen werden und das dann auch nachfragen. Also habt ihr das Gefühl, dass ihr die dann auch schon erreicht, also die normalen VerbraucherInnen? Also habt ihr mit denen auch schon irgendwie Kontakt so ein bisschen oder durch Umfragen oder ähnliches vielleicht schon, die ihr macht?
Direkt mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, also mit dem Endkundengeschäft, haben wir gar nicht, weil unsere Geschäftsmodelle auch im Unternehmens- oder im Business-Sprech würde man B2B, also Business to Business, da verlaufen wir eher. Also aktuell, ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft auch andere Sachen dazukommen können, wie Direktvermarktung von irgendwelchen Produkten, aber aktuell sind wir ganz, ganz klassisch Primärproduktion von Biomasse so. Was wir aber erleben, ist wahnsinnig toller Zuspruch. Wir kriegen Nachrichten mit, ey, toll, dass das endlich mal jemand angeht. Ihr seid so Impact getrieben, ihr wollt was verändern. Das ist so, dass solche Geschäftsmodelle es gibt, da wollen wir, können wir euch irgendwie unterstützen. Also da kriegen wir von Leuten die sehr viel positive Rückmeldung, genau.
Ja, dieses Engagement, ich glaube, das ist auch das, was jetzt natürlich geschätzt wird an euch, dass ihr einfach wirklich was macht, was einfach so viel Impact hat. Ich spreche ja sonst mal von Meeren und Moore, dass die sozusagen so viel Impact haben, wie nichts anderes. Bei Meeren ist es natürlich nochmal schwieriger, weil die nicht so erforscht sind und so groß und so riesig die Ozeane. Aber bei Mooren seid ihr ja schon richtig weit im Aus. Und das heißt also, das wird immer konkreter. Du hast es jetzt schon so ein paar Mal gesagt, was ihr so plant. Wann wird es sozusagen das erste Produkt geben? Wann wird es sozusagen das erste, was ist da absehbar, das erste Paludi-Produkt geben von euch, was sozusagen dann zu kaufen ist im Baumarkt? Habt ihr schon so einen Plan ungefähr oder?
Gute Frage im Hinblick auf das Produkt. Also ich bin guter Dinge, dass wir es dieses Jahr schaffen, unsere erste Fläche wieder zu vernässen. Und das ist dann de facto schon ein Produkt, weil wir dadurch CO2-Zertifikate generieren können. Und das erste Produkt, das wir dann verkaufen, es wird nicht im Supermarkt wahrscheinlich sein, sondern dass wir einen Erdenhersteller verkaufen können. Man sagt ungefähr, also das, was die wissenschaftliche Forschung uns sagt, man braucht ungefähr 3 Jahre, bis der Aufwuchs da ist und ab dann kann ich regelmäßig ernten. Und dafür entwickeln wir gerade auch eine Maschine mit, weil das ist super interessant oder kann man sich wirklich mal anschauen. Wenn ich eben normales, trockengelegtes Moor bewirtschafte, kann ich da halt drüber mit einer normalen Maschine, aber bei einem nassen Moor würde diese Maschine halt versinken. Also deswegen arbeiten wir da mit einem Hersteller zusammen, der mit umgebauten Pistenbullis, damit das Ding nicht versinkt, sondern eine breite Aufstandsfläche und wenig Gewicht drauf hat. Und dann können wir ernten und das erste Produkt wird dann hoffentlich in 4,5 Jahren sein, wenn der erste Sonnenstrahl da ist und im März wir alle wieder zum Baumarkt rennen und dort unsere Blumenerde kaufen und dort hoffentlich dann ein Aufkleber mit Zukunft Mord drauf ist.
Stark. Also das klingt richtig gut immer auch so. Und das ist ja wirklich auch so eine Aussicht. Ich meine, das ist natürlich für euch wahrscheinlich auch wichtig, dann so zu sehen, was da weiterkommt, wie sie sich entwickeln. Das ist natürlich auch dauert. Das ist natürlich auch klar. Und es hat ja nun auch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis die Moore entstanden sind. Und
Oder?
von daher ist es natürlich dann, dauert es natürlich auch einfach wieder, oder dauert es einfach, die wieder zu vernässen. Natürlich ist jetzt so am Ende nochmal die Frage auch für uns, also was wir auch mal ganz gerne so stellen. Du hattest gesagt, wie ihr sozusagen zueinander gekommen seid und so weiter, aber hast du denn irgendwie so vorher schon so einen nachhaltigen Hintergrund gehabt? Du hast jetzt gesagt, deine Schule stand auf einem Moor, das war jetzt der direkte Bezug zum Moor, aber hattest du irgendwie einen nachhaltigen Hintergrund, dass du gesagt hast, ich muss da jetzt was machen, also ich muss mich jetzt sozusagen nachhaltig einsetzen, ich muss da was gründen?
Also ich auf jeden Fall, bei mir steckt es mehr oder weniger in der DNA. Ich bin seit über 18 Jahren in Klima- und Umweltbewegung aktiv, habe relativ früh angefangen, mich zu engagieren für Umwelt- und Klimaschutz, habe Politik und Verwaltung und VWL studiert, weil ich eben auch schon immer politisch war und nach 5 Jahren fast Unternehmensberatung, wo ich auch Unternehmen in der Nachhaltigkeitstransformation neben der digitalen Transformation beraten habe, wo ich auch viele Sachen entwickelt habe, mit hier könnt ihr euer Geschäftsmodell nachhaltig machen, nicht hier ist irgendwie eine Opportunität, eine Chance, um mit Nachhaltigkeit und mit Klimaschutz Geld zu verdienen, habe ich immer gesagt, ey, so viel angestoßen in Gremien oder eben andere beraten, aber ich möchte selber so etwas auch machen, damit ich selber auch mal entweder, wie du gesagt hast, im Supermarkt etwas sehe oder was ist eigentlich die Fläche, die ich wieder vernässt habe, sodass ich sehr froh war, dass sich unser Team zusammengefunden hat, um Zukunft More zu gründen, weil ich persönlich der festen Überzeugung bin, dass die ganzen Sachen, die wir machen mit Technologien, mit Software vor allem, die sind alle wichtig. Aber am Ende müssen wir auch den natürlichen Klimaschutz voranbringen und der ist da draußen und der ist ein riesiger Hebel. Ich bin sehr froh, dass ich heute meinen Hintergrund aus, ich habe mich immer für Umwelt und Klima eingesetzt, dann war ich in der Unternehmens- und Politikberatung und jetzt kann ich das verknüpfen, indem ich ein Geschäftsmodell für Klimaschutz mit den Mooren aufbaue und hoffentlich ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen damit hinkriege. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Super, also das war schon ein verdammt gutes Schlusswort, glaube ich. Also wir können uns jetzt wirklich alle vorstellen, alle HörerInnen, die das gehört haben, also was ihr konkret plant, was ihr macht jetzt bereits und was da noch auf uns zukommt. Und ja, wir freuen uns total eben auch so, dass wir euch heute oder dass wir dich heute sprechen durften und bedanken uns recht herzlich. Drücken euch natürlich ganz fest die Daumen, dass das auch alles klappt. Also, dass Paludi einfach so ein Begriff wird, den alle kennen in Zukunft. Und ja, sagen danke an dich und ja, vielen Dank und drücken ganz fest die Daumen. Also, alles Gute. Mach's gut,
vielen Dank.
Lukas.